ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Susanne Stichler.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Nachtmagazin. Die Angehörigen trauern, versuchen mit ihrem Verlust irgendwie klarzukommen. Und währenddessen werden immer mehr Details der Bombenanschläge von Sri Lanka öffentlich. Zum einen reklamiert der sogenannte Islamische Staat die Taten für sich. Zum anderen wurde bekannt, dass dem Geheimdienst Hinweise auf mögliche Attentate vorgelegen haben. Diese wurden aber nicht weitergegeben. Die Regierung spricht nun von Fehlern. Mehr als 320 Menschen wurden durch die Anschläge getötet.
Negombo, heute Morgen. An der Westküste des Inselstaates nehmen die Menschen Abschied. Es ist ein Massenbegräbnis. Mehr als 100 Christen wurden hier am Ostersonntag getötet durch eine gewaltige Explosion in der Kirche. Die Beerdigung findet unter Polizeischutz statt. Wir haben ein Massenbegräbnis, weil in dieser kleinen Stadt fast jedes Haus eine Beerdigung hat. Wir können sie einfach nicht einzeln zu Grabe tragen. Gebet und Schweigeminute in Colombo. Die Regierung hat diesen Dienstag zum nationalen Trauertag erklärt. Die christliche Gemeinde hat die meisten Opfer zu beklagen. Bilder einer Überwachungskamera. Sie zeigt einen der Selbstmordattentäter auf dem Weg in die Kirche. Die Ermittler versuchen, die Täter zu identifizieren. Einige Verdächtige seien noch auf der Flucht und im Besitz von Sprengstoff. Und es gebe eine Verbindung zum sogenannten Islamischen Staat, sagt Sri Lankas Ministerpräsident. Der IS reklamiert die Anschläge für sich. Was wir nicht wussten, ist, dass es Verbindungen ins Ausland gab. Die Taten konnten nicht allein lokal organisiert werden. Offenbar wurden Personen trainiert und es gab eine Koordination. Das haben wir nicht gesehen. Die Regierung vermutet, die Selbstmordattentate seien eine Vergeltungsaktion gewesen für die Anschläge auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch vor 5 Wochen. Sri Lanka hat den Notstand ausgerufen und gibt damit den Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse. Auch diese Nacht ist wieder eine Ausgangssperre verhängt worden.
Ein Mahnmal zum Gedenken an den Völkermord in Ruanda. Damals, vor 25 Jahren, ein grausames Mittel der Kriegsführung, Vergewaltigungen, sexueller Missbrauch von Frauen, wie in vielen Kriegen und Konflikten. Aber erst nach Ruanda und nach den Verbrechen im früheren Jugoslawien hat die UN gehandelt. 2 Resolutionen gab es seither zum Schutz von Frauen. Das seien erste Schritte gewesen, reiche aber nicht aus, so sieht es der deutsche Außenminister Heiko Maas. Er will den Vorsitz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat dafür nutzen, um gegen den Missbrauch von Frauen in Kriegsgebieten zu kämpfen. Und das gelang ihm heute. Der von Deutschland vorgelegte Resolutionsentwurf fand eine Mehrheit.
Ein Erfolg für Deutschland und für die Frauen in Kriegs- und Krisengebieten. Der Sicherheitsrat nimmt die Resolution gegen Gewalt und Missbrauch in bewaffneten Konflikten an. Nur China und Russland enthalten sich. Das war harte Arbeit, wirklich. Nicht nur heute. Die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad und die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney hatten auf eine Annahme der Resolution gedrängt. 5 Jahre nach dem Genozid vor den Augen der Welt ist noch immer nichts unternommen worden, um die überlebenden Jesiden zu retten. Wir kommen zur UN und geben Statements ab, aber es geschieht nichts. Der Ruf nach Gerechtigkeit kommt auch von Amal Clooney. Sie fordert die Einsetzung eines internationalen Strafgerichts. Es wird Zeit, Gerechtigkeit zur Priorität zu machen, sodass solche Dinge in die Geschichte eingehen und nie wieder geschehen. So ehren wir die Überlebenden wie Nadia, die schon jetzt zu viel gelitten haben. In letzter Minute wurde der Text noch abgeschwächt. Die Passage über mögliche Abtreibung nach Vergewaltigungen wurde gestrichen, auf massiven Druck der amerikanischen Regierung.
Eine Strohpuppe, aufgehängt in einer polnischen Kleinstadt. Man muss etwas genauer hinschauen. Da steht in schwarzen Buchstaben auf Polnisch Judas 2019 und Verräter. Ein Karfreitagsbrauch in dieser Stadt, das Judasgericht, so nennen sie es. Weltweit sorgt das jetzt für Schlagzeilen und für Empörung. Der jüdische Weltkongress zeigt sich erschüttert über das antisemitische Ritual. Es soll sich, so heißt es in polnischen Zeitungen, um einen jahrhundertealten Brauch handeln. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.
Eine Strohpuppe wird mit langen Stöcken malträtiert. Die Schaulustigen drumherum haben offensichtlich Spaß, jubeln und grölen. Vor allem werden die Kinder immer wieder ermutigt zuzuschlagen und die Puppe durch die Straßen zu schleifen. Mehr als 100 Menschen wollen am Karfreitag in dem kleinen Ort Pluchnik im Südosten Polens dabei sein, wenn das Judengericht abgehalten wird. Ein aggressives Freudenspektakel für den ganzen Ort, eine tiefe Kränkung für die jüdische Gemeinde.
Die ganze Gemeinde ist empört und der Weltkongress der Juden hat das auch thematisiert. Wir sind sehr geschockt, dass dieses Spiel, wie es genannt wurde, ausgerechnet mit Kindern stattgefunden hat. Das ist besonders empörend, weil es sind die Jüngsten, die noch kein Bewusstsein dafür haben, wie ihre Teilnahme interpretiert werden kann. Dabei ist die Symbolik eindeutig. Die Strohpuppe, die zuvor am Galgen eines Strommastes hängt, trägt die Aufschrift Judas 2019 und Zdrajca, das heißt Verräter. Dazu hat sie eine krumme Nase, trägt eine orthodox aussehende Kopfbedeckung und Frisur. Klischeehafte Judendarstellung, unmissverständlich für alle Antisemiten. Die katholische Kirche Polens ist empört. Die Kirche lehnt solche Praktiken ab, die die Würde des Menschen verletzen. Die katholische Kirche wird keinesfalls Angriffe gegen Vertreter diverser Nationalitäten, unter anderem des jüdischen Volkes, akzeptieren. Die Regionalzeitung Express Jarosławski stellt ein Video davon auf ihrer Homepage und sorgt damit nicht nur in polnischen Medien für Aufsehen, sondern weltweit. Von der BBC bis zur New York Times und Washington Post greifen die Online-Ausgaben das Thema auf. Die Website Channel News Asia berichtet genauso wie die Swiss Info oder die israelischen Medien Haaretz und Times of Israel. Die Menschen in Warschau sind geschockt davon. Der Hass aufgrund von Weltanschauung oder der Hautfarbe ist für mich nicht akzeptabel. Das ist reiner Antisemitismus. Das ist furchtbar. Und dass die Kinder mit den Stöcken draufgeschlagen haben, was ist das für eine Erziehung? Die Teilnehmer aus Pluchnik dagegen verteidigen das Spektakel aus historischen Gründen. Für mich sollte die Tradition beibehalten werden. Wir übernehmen ausländische Traditionen und die eigenen werden oft vergessen. Allein dieses Jahr konnte man doch sehen, wie viel Spaß die Kinder hatten. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat heute die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht zur Aufwiegelung zum Fremdenhass. Die Polizei soll Beweise sichern.
Das Buch bleibt im Regal, ewig lockt das Smartphone oder Tablet oder die Konsole. So sieht die Freizeitbeschäftigung vieler junger Menschen aus. Digital statt Papier und Pappe. Kennen Sie vielleicht auch. Ja, und das gute alte Buch, was wird aus ihm? Das fragen wir uns am Welttag des Buches. Wer liest sie noch, die dicken Schinken? Oder anders gefragt, sind Bücher out? Alex Jakubowski mit einem kurz erklärt.
36 Millionen Buchkäufer gab es noch vor 5 Jahren in Deutschland. Inzwischen greifen nur noch 29,6 Millionen ins Regal. Auch im aktuellen IKEA-Katalog finden sich kaum noch Bücher. Das ist bezeichnend, meinen Soziologen. Als Statussymbol tauge das Buch nicht mehr. Goethe, Schiller, Brecht sind nicht mehr zeitgemäß. Laut einer aktuellen Umfrage liegt Lesen auf Rang 13 der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, gleichauf mit im Garten arbeiten, aber weit abgeschlagen hinter im Internet surfen und Fernsehen. Eigentlich paradox, denn während sich viele durch die Nutzung von sozialen Medien gehetzt und unter Zeitdruck fühlen, verspricht Lesen eine persönliche Auszeit, Inspiration und Entspannung. Wer Bücher liest, hält eben für einen Moment die Zeit an. Einer Studie zufolge werden dicke Bücher mit mehr als 300 Seiten weniger gern gelesen. Es herrscht Informationsüberfluss. Die digitale Welt gibt einen immer schnelleren Takt vor. 7 Jahre in Folge wurden immer weniger Bücher verkauft. Da hilft auch nicht, dass diejenigen, die noch Bücher kaufen, mehr Titel mitnehmen als früher. Auch E-Books spielen kaum eine Rolle, mit ihren gleichbleibend rund 5% Umsatzanteil. Keine rosigen Zeiten also für die Branche, die allerdings Kummer gewohnt ist. Schon 1926 hat Verleger Samuel Fischer gesagt, das Buch gehört augenblicklich zu den entbehrlichsten Gegenständen des täglichen Lebens. Man treibt Sport, man tanzt, man verbringt die Abende am Radio oder im Kino. Und heute natürlich im Internet und vor der Mediathek. Doch immer noch gibt es Menschen wie Bestsellerautor und designierter Rowohlt-Verleger Florian Illies, der sagt, das Buch ist unzerstörbar. Und übrigens.
Ja, lesen bildet, so ist es. Viele, viele Bücher, viel Wissen, viele Geschichten. Gerade in Bibliotheken, Büchereien warten sie auf Menschen, die nach ihnen greifen und darin lesend versinken. Aber manchmal gilt eben auch hier, weniger ist mehr. Das zeigt die zentrale Bücherhalle in Hamburg. Seit hier weniger Bücher aus Papier und Pappe in den Regalen stehen, kommen mehr Menschen. Ein Konzept, um mit der Zeit zu gehen.
Es ist ein Ort, an dem man beides kann. E-Piano spielen und Goethe lesen, vertieft sein und tiefe Entspannung finden. Mittlerweile Alltag in der Zentralbibliothek der Bücherhallen in Hamburg. Die Digitalisierung verändert die Bibliotheken. Nur lesen will kaum einer mehr. Innerhalb der letzten Jahre gingen die Buchausleihen stark zurück.
Das haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und gesagt, wie stellen wir uns auf, damit wir auch in der Zukunft eine Daseinsberechtigung haben. Wir sollen Informationen geben, Vermittler von Informationen sein, heißt elektronische Medien kaufen, heißt aber auch, unsere eigenen Angebote zu vermitteln.
Also wurde hier umgebaut, fast ein Viertel des Buchbestandes aussortiert. Stattdessen Computer zum Surfen, eine Spielekonsole in der Jugendabteilung, WLAN überall. Dazu Gruppenarbeitsräume, ein Café, abends Veranstaltungen. Seitdem kommen immer mehr Menschen hierher, bis zu 5000 an einem Tag. Die Zentralbibliothek sei so etwas wie ein Wohnzimmer der Stadt geworden, meint der Hamburger Kultursenator.
Wir haben Orte, an denen wir leben und schlafen, wir haben Orte, an denen wir arbeiten, aber die Orte, an denen sich Gesellschaft als Gesellschaft begegnet, die müssen wir heute schaffen. Und Büchereien, Bibliotheken, die Bücherhallen, wie wir sie in Hamburg nennen, werden zu genau solchen Orten.
Orte, die Altbewährtes mit Modernem verbinden. Ein Konzept für die Zukunft, das bald auch in anderen Hamburger Bibliotheken umgesetzt werden soll.
In all ihren Rollen, auf all diesen Bildern ist sie immer sie selbst geblieben. Unverkennbar, egal ob schwarz-weiß oder in Farbe. Die große, ja, legendäre Hannelore Elsner. Sie hat wie kaum eine andere den deutschen Film der vergangenen Jahrzehnte geprägt. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist sie am Wochenende im Alter von 76 Jahren gestorben. Für viele war sie die letzte deutsche Diva.
Als die schwierige Schöne galt sie, eine Diva und doch unverstellt. Ohne Spiel wäre mir das Leben viel zu ernst, sagte sie. Und deshalb spielte Hannelore Elsner leidenschaftlich, hingebungsvoll, ausdrucksstark. Sie behielt ihre Intensität und Ausstrahlungskraft auch, als sie die 70 schon überschritten hatte. In ihre Rollen schlüpfte sie stets mit Haut und Haaren.
Das ist das Schönste, wenn man beim Drehen sowieso alles vergisst, was ich ja meistens tue. Ich will mich da nicht kontrollieren oder denken, ich mache das mal lieber so oder so oder so.
Mit leichten Stoffen startete die attraktive Schauspielerin ihre Karriere. Es folgten mehr als 200 Film- und Fernsehrollen. Als Lea Sommer wurde sie dem breiten Publikum bekannt. In Lederjacke und Pumps machte sie als erste weibliche Serienkommissarin Jagd auf Verbrecher.
Jackie.
Sie spielte Tragödien oder Kinokomödien wie Alles auf Zucker von Dani Levy und wurde mit vielen Preisen geehrt für ihre Präsenz, ihre Vielschichtigkeit und ihren Einsatz.
Das ist immer ein Abenteuer natürlich, weil du gibst dich hin, du verschenkst dich.
Im bayerischen Burghausen wurde sie 1942 geboren. Früh starb ihr Vater und ihr älterer Bruder. Ein Schmerz, der sie tiefgründiger werden ließ und der die gewisse Melancholie erklärt, die sie trotz ihrer Lebenslust ausstrahlte.
Sie ist ja schon ein bisschen durchs Leben schlagen. Ist schon so. Aber darauf kann man auch stolz sein. Es tut nicht nur weh.
Sie konnte schwierig sein, launisch, ungeduldig. Ich bin schon kompliziert, sagte die Wahlfrankfurterin einmal. Ich verstehe mich ja oft selbst nicht. Der Zweifel war für sie auch ein Lebenselixier, auch als sie schon älter war.
Die Leute sagen immer, man wird weise. Also gut, ich habe mich dem schon angenähert. Das muss ich schon sagen.
Hannelore Elsner schlüpfte in viele Rollen, füllte diese aus und blieb doch immer auch Hannelore Elsner. Charaktervoll, verletzlich, authentisch, auch das machte sie aus.
Der Jubel gehört Ihnen. Aus der Traum, jedenfalls aus Hamburger Sicht. Als letzter Zweitliga-Club im DFB-Pokal wollten sie es gegen den Bundesliga-Dritten, gegen RB Leipzig schaffen im Halbfinale. Aber es hat am Ende nicht gereicht. Der HSV verlor mit 1:3 gegen Leipzig.
Leipzig fährt nach Berlin zum Ort des Finals. Die erste große Titelchance in der noch jungen Vereinsgeschichte.
Ja, jeder in der Mannschaft war beseelt von dieser Vorstellung, tatsächlich jetzt nach Berlin zu kommen. Und ich glaube, das hat man heute auch gespürt.
Glückwunsch an die Jungs, an den Verein, an die Stadt Leipzig. Natürlich richtig, richtig schön und ich bin ja sehr stolz.
Es fängt an, wie von allen erwartet. Ecke Leipzig, Paulsen, 12. Minute, 1:0 für den großen Favoriten RB, der zu Beginn dieser Partie in allen Belangen überlegen ist und schon frühzeitig alles hätte klar machen können, aber sowohl Paulsen als auch Sekunden später Sabitzer treffen nur den Pfosten. Der Hamburger Sportverein, der Zweitligist, kämpft sich mit Verspätung rein in dieses Halbfinale. Und wie Jatta mit dem Ballgewinn und dem sofortigen Abschluss. Gulaschi, Leipzigs Keeper, einen Tick zu weit draußen, der Ausgleich in der 24. Minute. Danach ein offenes Spiel, in dem auch der HSV Möglichkeiten zur Führung hat, wie hier durch Narei. 1:1 zur Pause, Hamburgs Traum vom ersten Titel nach 1987 lebt noch. Doch Leipzig lässt diesen Traum gleich nach dem Wechsel platzen. Der bärenstarke Paulsen zwingt Jan Jicic zum Eigentor in der 53. Minute. Im zweiten Durchgang zeigt sich die ganze Klasse der Leipziger. Forsberg erst an die Latte, dritter Aluminiumtreffer für RB in dieser Partie. Minuten später trifft Forsberg ins Tor. 3:1 für Leipzig. Gleichzeitig der Endstand, der HSV damit draußen.
Wir hatten eine coole Reise im Pokal, sind bis ins Halbfinale gekommen, haben heute noch mal gut gegen so eine starke Mannschaft gespielt. Also das ist in Ordnung und jetzt geht der Fokus natürlich auf die Liga.
Dagegen geht die Reise für Leipzig weiter. Ende Mai zum Finale in Berlin.
Und wir kommen jetzt noch zum Wetter, auch wenn morgen an der Küste Wolken aufziehen. Es bleibt noch relativ mild, im Süden sogar vorsommerlich warm. Hier sind die Aussichten.
In der Nacht ist es meist trocken, nur vereinzelt fallen im Nordosten und Westen Schauer. Am Tag ist es im Osten freundlich, sonst Sonne und Wolken, vereinzelt im Westen schon am Vormittag Schauer. Im Laufe des Nachmittags kommen im Westen und Südwesten teilweise kräftige Schauer und Gewitter auf mit Sturmböen. Am Abend erreichen sie die Mitte. Am Tag 17 Grad an der Ostsee bis 28 Grad in Niederbayern. In der Nacht zu Donnerstag Temperaturen zwischen 14 und 5 Grad.
Und das war's von uns vom Nachtmagazin für heute. Die nächste Tagesschau, die sehen Sie gegen 2:15 Uhr. Ihnen allen jetzt eine ruhige Nacht und bis morgen, wenn Sie mögen.